Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Nicht alleine bin ich hier, sondern du bist an meiner Seite. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute wahrscheinlich in diesem Format vorerst zum letzten Mal. Man soll ja niemals nie sagen. Das kann sein, dass wir nochmal dieses Format aufmachen. Das werden wir dann sehen. Aber ab kommenden Mittwoch werden wir wieder live zu hören und zu sprechen sein. Also, das sage ich mit deutlicher Absicht, ihr könnt dann gerne wieder kommen zum Bibelgespräch, zur alten gewohnten Zeit, alter gewohnter Ort, nämlich hier in unserer Gemeinde um 19 Uhr. Von 19 bis 20 Uhr wollen wir wieder miteinander ein Bibelgespräch haben. Ich denke, es hat vielen gefehlt.
Ja, denke ich auch. Also, selbst ich freue mich schon drauf, dass ich es noch gar nicht so lange kenne. Ich war ja auch erst einmal da, aber ich fand das schon ganz toll. So ein Austausch über das Wort Gottes und das ist so interaktiv und immer wieder. Natürlich, wir überraschen uns auch immer wieder mit anderen Gedanken und Perspektiven, aber es kommt natürlich noch von mehr Leuten. Und das ist dann ein bunter Blumenstrauß und ich merke, das ist total bereichernd und es fehlt Leuten, einfach auch von ihrer Sicht der Dinge zu sprechen, ihr persönliches Erleben damit reinzubringen und das kommt wieder, da freue ich mich auch drauf.
Ja, und ich freue mich auch ganz besonders auf die Gemeinschaft, denn die haben wir hier nur zu zweit. Viele liebe Geschwister, die üblicherweise, man hat sich ja schon ein bisschen auch daran gewöhnt, an diese Kreise, an den Austausch, die haben sich jeden Mittwoch getroffen und das ist auseinandergebrochen. Ich hoffe, dass wir möglichst nahtlos wieder zusammenfinden können. Allerdings an dieser Stelle sind auch diejenigen eingeladen, die noch nie dabei waren. Es gibt ja einige Zuhörer, die jetzt durch das Format auf uns gestoßen sind. Wir haben einige Zuschriften bekommen, auch vielen Dank dafür. Wir werden die nicht im Einzelnen verlesen, aber wir lesen alles, was hier ankommt und wollen uns auch herzlich bedanken für die Zuschriften. Viele mutmachende Worte waren dabei. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, euch das mal live anzugucken. Und da könnt ihr dann auch gerne euch mit selbst einbringen. Ihr dürft natürlich auch Fragen stellen. Davon leben wir auch.
Ja, also nur noch 7 Tage, dann haben wir unsere erste Präsenzveranstaltung wieder beim Bibelgespräch. Das wird toll.
Richtig. Und heute wollen wir uns wieder mit dem Text aus der Perikopenordnung beschäftigen für den kommenden Sonntag. Der Predigtext. Ein sehr interessanter Text, wie ich finde. Ich habe auch über einen ähnlichen Text schon mal gepredigt. Mehr dazu gibt es gleich. Warum nur ähnlich und warum nicht diesen? Aber zuerst möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können, dass wir wieder miteinander in dein Wort hineinschauen können. Und wir sind getrennt über Raum und Zeit. Aber ich weiß, dass du diese Gemeinschaft segnest. Und darum bitte ich dich auch, dass du uns allen dein Wort erschließt, dass du uns das Herz aufmachst, dass du uns deinen Geist gibst, der uns in alle Wahrheit führt und dass wir genau erkennen können, nicht nur, was es galt, daraus zu nehmen für die ersten Hörer oder für diejenigen, die dabei waren, sondern auch für uns heute, dass wir nicht mit leeren Händen davongehen, sondern dass wir ausgerüstet und zugerüstet werden, auch für unseren Alltag. Danke, dass du das tust. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Jetzt kommen wir mal zu dem Text. Er steht heute in Markus Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Und vielleicht liest du mal aus deiner. Jetzt müssen wir mal sagen, welche Übersetzung hast du?
Ich habe die Elberfelder Übersetzung.
Richtig, also wenn ihr die Luther habt, das weicht immer ein bisschen ab, aber die Inhalte sind gleich. Genau.
Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie aber sagten: 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber 4000, und er entließ sie.
Genau, jetzt werden manche vielleicht stutzig geworden sein und sagen sich, habe ich da was falsch in Erinnerung? Waren das 4000? Ich dachte, das wären mal 5000 gewesen.
Ja, es gibt ja auch die Speisung der 5000. Hier haben wir aber die Speisung der 4000 vorliegen. Bibelkritiker reden hier von einer Doublette. Also das heißt, eine Geschichte, die zweimal erzählt wird, aber eigentlich nur ein Ereignis fasst. Ja, ich würde gerne einfach mal aufzeigen, warum das so abwegig ist, dass das hier eine Doublette ist.
Also das heißt, du schließt dich denen nicht an. Kann man das denn innerbiblisch auch begründen, dass das durchaus auch anders gesehen werden kann?
Ja, recht simpel sogar. Es gibt relativ viele Unterschiede. Und das Ding ist, es gibt ja eine ganz große mündliche Tradition. Und normalerweise, wenn mündlich erzählt und weitergegeben wird, dann gleichen sich die Geschichten immer mehr an. Wenn es eine Geschichte wäre, die vielleicht von verschiedenen erzählt wird. Irgendwann gibt es so einen Mainstream von Geschichte. Aber das ist hier nicht der Fall. Das ist nicht passiert. Es haben immer noch ganz viele große Unterschiede. Ja, die kann ich gar nicht aufzeigen.
Ja, also es gibt Unterschiede und es gibt natürlich auch einen Gedanken, den Markus weitergibt, ein paar Verse weiter. Und wo er selber auch aufzeigt, dass es zwei Erlebnisse sind.
Ja, genau, das finden wir in Markus 8 und zwar ab Vers 14 bis Vers 21. Ich werde es mal ganz kurz erstmal in eigenen Worten erzählen. Da vergessen die Jünger wieder, Brot mitzunehmen und sorgen sich darum. Und dann gibt es noch einen geheimnisvollen Satz von Jesus und den können sie nicht zuordnen, wie so oft. Und dann zeigt Jesus sehr deutlich, dass es sich hier um zwei Ereignisse handelt. Und zwar, hier redet er in Vers 18. Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht, und erinnert euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll habt ihr aufgehoben? Sie sagten ihm 12. Als ich die 7 unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Also hier wird sehr eindeutig, dass Jesus von zwei Wunderereignissen spricht. Und die unterscheiden sich auch als erstes auch in der Zahl. Also erstmal sind es 5000, die gespeist werden. Und das sind die 5000 Männer. Dazu zählen wir noch Frauen und Kinder. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich eher so um die 20.000. Und dann haben wir bei der zweiten Speisung 4000 Männer. Auch die Körbe, die dann übrig bleiben von dem Überfluss von Jesu Wunderspeisung, unterscheiden sich in der Zahl. Erstmal bei der Speisung der 5000 sind es 12, bei der Speisung der 4000 sind es 7. Und ich meine, wenn das eine Doublette wäre, dann würde man ja, also wer möchte dann gerne eine Geschichte nochmal erzählen und macht sie dann kleiner, als sie vorher war? Also von 5000 geht man auf 4000 Menschen oder Männer und von 12 Körben auf 7, das macht erstmal für sich überhaupt keinen Sinn. Ja, noch hinzu sind da noch ein paar mehr Unterschiede. Und zwar bei der Speisung der 5000, da kommen die Menschen nur für einen Tag zusammen. Es ist auch eine lange Rede, also Jesus konnte lange reden, einen ganzen Tag lang. Aber hier kommen sie zusammen und bleiben 3 Tage zusammen. Also das ist viel mehr Zeit, das ist auch nicht irgendwie ein spontanes Zusammenkommen. Die eilen zu ihm und sie halten sich bei ihm auf und bleiben 3 Tage. Und bei der Speisung der 5000, da sagen die Jünger zu Jesus, ach, es will Abend werden, schick doch die Leute nach Hause, sie sind hungrig, ne? Wir können sie hier nicht versorgen. Und bei der Speisung der 4000 wird Jesus aktiv und sagt, also eigentlich ist das so, es jammert ihn, er bekommt Mitleid, weil er sieht, sie haben 3 Tage und 3 Nächte, ja, irgendwie an seinen Lippen gehangen und ja, er hat den Hunger selbst gespürt, er war ja selbst da, er spürt das, er hungert mit und und das ist so dramatisch, dass sie würden wohl nicht nach Hause kommen nach 3 Tagen ohne Essen. Interessant, auch bei der Speisung der 5000, im ersten Fokus sieht Jesus praktisch die geistliche Armut der Leute. Ja, sie sind wie umherirrende Schafe, die keinen Hirten haben. Und hier sieht Jesus vielmehr die leibliche Not, dass sie versorgt werden müssen. Und so gibt es einfach sehr, sehr viele Unterschiede. Und es gibt noch mehr, aber ich würde es jetzt mal bei denen belassen, die einfach zeigen, das sind nicht zwei Erzählungen eines Ereignisses, sondern es sind zwei Ereignisse, die hier sehr adäquat und geschichtlich korrekt wiedergegeben werden.
Ja, also ich denke, dass es gute Gründe dafür gibt, genau davon auszugehen, dass es zwei Wunder sind und warum auch nicht. Jesus hat öfter mal auch ähnliche Wunder getan und ich finde es auch durchaus hier exemplarisch und leicht zu verstehen, dass es Unterschiede gibt, die dafür sprechen, dass es zwei ähnliche Wunder waren, dass die Wunderhandlung sehr, sehr gleich war, zu vergleichen ist und dennoch waren es zwei unterschiedliche Ereignisse.
Ja, das zeigt auch, dass Jesus ein Wunder nicht nur einmal verfügbar hatte, hat er das Wunder gewirkt und dann konnte er nicht ein zweites Mal so ein Wunder wieder schenken, sondern er konnte wann und wie er wollte Wunder wirken und auch in der Anzahl war er unbegrenzt, eben allmächtig.
Dann gehen wir mal inhaltlich darauf ein. Und zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Also hier wird es ja auch schon im ersten Vers gesagt, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten. Das sollte schon der erste Hinweis sein, dass hier eine leichte Wiederholung stattfindet. Und das ist der Eingangspunkt, an dem wir auch Zugang bekommen zu diesem Ereignis. Das erste ist, dass Jesus der Handelnde ist. Jesus ruft die Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Und das erste ist, du hast es schon erwähnt, mich jammert das Volk. Das gibt es an unterschiedlichen Stellen in den Evangelien. Und das drückt ja Folgendes aus, dass Jesus auch einen emotionalen Zugang hat zu den Menschen, die ihm am Herzen liegen. Er sieht also das Volk, es jammert ihn. Das kann nicht sein bei einem Gott, der sich nicht darum kümmert, der emotionslos ist, der allein der Logik folgt. Wir haben also, oder wir glauben an einen Gott, der durchaus emotional ist. Und davon berichtet die Bibel.
Ja, und Jesus sagt ja von sich selber, dass er der große Hirte ist. Und dann großer und liebevoller Hirte, der kümmert sich um seine Schafe, um seine Herde. Und ja, dem liegt das geistliche Wohl genauso wie das physische Wohl am Herzen. Und deshalb ist ihm das auch nicht entgangen.
Das ist auch vielleicht etwas, was uns trösten kann in bestimmten Situationen. Es kann mal sehr hart sein, es können mal Zeiten entstehen, vielleicht auch der Entbehrung. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus das sieht und dass er es sich zu Herzen nimmt, dass er darauf eingeht, dass es nicht irgendwie an ihm nur vorübergeht, sondern dass er eingreift.
Ja, ich finde das total ermutigend. Also das haben wir oft nicht im Blick, ne? Dass Jesus uns so im Blick hat, dass Jesus so ein Herz für uns hat. Und das heißt ja auch an anderer Stelle, dass noch bevor wir Jesus um etwas bitten, weiß er schon, was uns fehlt und was wir bitten werden. Also Gott ist ganz genau da im Thema, weil er uns so liebt, weil er uns noch viel besser kennt als wir uns selber.
Ja, und es geht hier auch nicht nur um eine geistliche Not, die man übertragen könnte in einem Sinne, der vielleicht nicht greifbar ist, sondern es geht hier tatsächlich um ganz grundlegende Elemente des Überlebens. Es fehlt ihnen an Nahrung. Und wir glauben auch nicht an einen Gott, der nur dafür zuständig ist, dass er uns vielleicht geistig führt, beisteht, dass er uns irgendwie spürbar nahe ist oder vielleicht über den Weg der Vernunft nahe kommt, sondern wir glauben auch an einen Gott, der durchaus daran interessiert ist, sich um die äußeren Lebensbedingungen zu kümmern, in denen wir uns befinden. Hier geht es auch nicht um, wir werden das gleich noch sehen, hier geht es nicht um Kuchen, sondern es geht um Grundnahrungsmittel.
Ja, genau. Und das Interessante ist, ne, also ihm fällt das auf, dass das Volk hungert. Und das Erste ist, er sammelt seine Jünger um sich herum. Ja, er könnte ja auch ganz alleine stets aktiv werden. Nein, er sammelt seine Jünger zu ihnen und teilt ihnen mit, was ihn innerlich bewegt. Also er lässt sie daran teilhaben. Ich meine, den Jüngern wird das auch nicht entgangen sein. Das haben wahrscheinlich auch etwas gehungert, ja, an seinen Lippen gehangen, aber der Hunger ist größer geworden. Also nicht der geistliche, sondern der leibliche. Und jetzt heißt oder sagt er hier, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich meine, wenn Jesus hier 3 Tage predigt, ich denke, es ist doch vielleicht mal ein gutes Argument dafür, dass wenn man nur lebendig und mit Vollmacht predigt, wenn man wirklich Jesus die Quelle des ewigen Lebens, also die Quelle des lebendigen Wassers ist, des ewigen Lebens, ja, dass wir dann gar nicht genug davon kriegen können. Wir wollen immer mehr aufnehmen. Ich meine, manchmal höre ich schon so, oh, mehr als eine halbe Stunde kannst du und darfst du nicht predigen. Nicht hier in der Gemeinde, aber habe ich schon in anderen Situationen erlebt. Und jetzt lesen wir hier Jesus' Predigt 3 Tage durch und die Leute sind so dankbar und bleiben und nehmen so viele Entbehrungen auf. Ja, sie hungern regelrecht leiblich, um nur diese Lehre Jesu, diese vollmächtige Lehre, das Reich Gottes und die Wundertaten, die vielleicht hier und da auch immer wieder begleitet waren von seinen Lehren und seinen Reden, ganz sicher sogar, zu verfolgen.
Ich habe mal gehört, es gibt auch ein geistliches Hören und dass manche Menschen nicht lange zuhören können und vielleicht in eine Art Schlaf, innerem sich verschließen, verfallen, weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie vielleicht auch nicht diesen Zugang haben. Paulus selber spricht ja auch davon, dass es unterschiedliche Arten von Nahrung gibt und dass es unterschiedliche geistliche Stadien gibt und dass für den einen das eine dran ist und für den anderen das andere. Er sagt zum Beispiel Milch, ja, mit der Milch, eine einfache Art der Nahrungszuführung. Nur ein Erwachsener, der dann auch heranreift, der braucht eine andere Art von Nahrung. Und ich glaube, dass man sehr schnell auch merkt, wenn man mit Menschen zusammen ist, sich austauscht, wo sich jemand befindet, mit welchen Themen er sich umgibt, wie tief er auch in geistliche Wahrheiten einsteigt und schon eingestiegen ist. An einen selbst muss man das natürlich auch immer wieder diesen Maßstab dran halten. Die Frage ist, wie stark beschäftige ich mich mit geistlichen Inhalten? Wenn ich überlege, wie viele Leute so ganz begeistert sind, beispielsweise von relativ trivialen Themen wie Fußball. Ich nehme dieses Thema ganz gerne, weil ich ja Fußball auch mag. Aber ich weiß, dass es nicht wichtig sein darf. Ja. Wir haben heute Abend den Super Cup. Wird bestimmt ein interessantes Spiel. Und da kann ich mir vorstellen, dass Tausende dann vor dem Bildschirm sitzen und in Deutschland sich dann auch gerne diesen Abend frei nehmen, sich darauf gefreut haben. So. Ich frage mich, wie ist das bei uns Christen, ganz speziell Christen, sage ich jetzt, freuen wir uns auch darauf, auf unsere stille Zeit, auf die Begegnung mit Gott, dass wir da auftanken, dass wir was mitnehmen? Erwarten wir das überhaupt oder denken wir, das ist so eine Zeit, die man absitzen müsste?
Ja, ich glaube, erwarten. Das ist das Signalwort, ja. Mit welcher Erwartung gehen wir in die stille Zeit? Sind wir auch so offen und begierig, dass uns Gott mit was beschenken möchte? Dass er jetzt in diesem Zeitpunkt was für uns hat, was uns im Leben prägt, was uns im Leben trägt, was uns Orientierung gibt? Ich glaube, wenn man mit solchen richtigen Erwartungen rangeht, dann kann man der nicht fernbleiben. Wenn man aber nichts erwartet, dann weiß man manchmal auch nicht, warum man da hingehen soll, warum man ja, vielleicht zur Bibelstunde geht, warum man sich Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen, vor Gott und zu beten, Bibel zu lesen. Ohne Erwartungen, ist keine Vorfreude, ist keine Zuversicht und keine Siegesgewissheit.
Absolut. Und hier nimmt Jesus sie mit. Er sagt ja, er beschreibt den Jüngern erstmal die Situation. Er sagt, dass für ihn das Thema wichtig ist, also es geht ihm zu Herzen. Und dann beschreibt er es, dass sie 3 Tage da waren, ausgeharrt haben, nichts zu essen haben. Und jetzt sagt er, was gibt es für Alternativen, menschlich gesehen. Das ist interessant. Ich glaube, dass er das mit Absicht macht. Das ist so eine Art Coaching. Er hat ja diese 12 Männer um ihn herum gehabt und er hat sie ausgebildet. Er hat sie geistlich wachsen lassen. Und das ist wieder so ein Moment. In Vers 3 heißt es, und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten. Denn einige sind von ferne gekommen. Also er erläutert das Problem, sagt dann, okay, das wäre jetzt die Alternative, ich lasse sie jetzt gehen, wir beenden diesen 3-tägigen Marathon, den wir hatten, damit sie sich selber zurüsten können, auch körperlich wieder stärken können, aber ich befürchte, dass sie es gar nicht so weit schaffen, sondern dass der Weg für sie sehr beschwerlich werden wird.
Ja, er zeigt eigentlich so die menschlich logische Lösung auf, wobei es keine Lösung ist. Es wird sehr deutlich, dass eigentlich der Punkt, man sagt so the point of no return, der Punkt, also wieder zurückzugehen, der ist eigentlich schon überschritten. Eigentlich kann hier gar keine natürlich menschliche Lösung mehr zum Ziel führen, ja, weil die Menschen würden auf der Strecke bleiben, würden verschmachten, würden verhungern, verdursten, irgendwie aus Erschöpfung vielleicht sogar sterben. Und nochmal der Hinweis, weil auch einige von sehr weit her kamen, also er hat das im Blick. Interessanterweise haben die Jünger das bisher nicht im Blick gehabt, sonst hätten sie ihn ja darauf hingewiesen, vielleicht nach dem ersten oder zweiten Tag, Meister, sie müssen nach Hause gehen. Sie können ja gar nicht mehr aus eigener Kraft nach Hause gehen, wenn sie jetzt nicht loslaufen. Es würden sonst irgendwie Opfer zurückbleiben und dergleichen. Passiert nicht. Trotzdem ich glaube, nennt Jesus hier diese menschlich-logische, in Anführungsstrichen, Lösung, um zu zeigen, die ist widersinnig, die ist absolut, also ein Desaster jetzt. Hier brauchen wir was Übernatürliches.
Ja, und das sagen sie ja selber in Vers 4, heißt es, seine Jünger antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Also es ist eine Einöde, da ist nichts. Was kann man denn machen? Ja, also sie sagen, sie kapitulieren eigentlich vor dieser Aufgabe. Sie sehen, okay, das ist keine gute Lösung, sie jetzt alleine zu lassen in ihrer Not. Sie sehen sich auch irgendwie zuständig, weil sie wissen, dass Jesus sie auch für zuständig hält. Bei der Speisung der 5000 hat er ja sogar gesagt, ja, gebt ihr ihnen zu essen. Ja. Also sie wissen ganz sehr wohl, was sein Wille ist, nämlich, dass sie sich um diese Leute kümmern sollen. Aber sie sagen, wie soll das passieren? Wie sollte irgendjemand dazu in der Lage sein?
Ja, und sie befinden sich in einer Einöde, das ist ja am östlichen Ufer des See Genezareth, so in dem Gebiet der Dekapolis, der 10 Städte, ja, Heidenland kann man sagen, also da waren jetzt nochmal nicht so die gläubigen Juden ansässig, sondern die waren mehr auf der Westseite des Sees Genezareth beheimatet, war eher eine kargere und eine dünner besiedelte Gegend. Ich denke, das war ganz bewusst, dass sich Jesus dahin zurückgezogen hat, vielleicht auch für einige Zeit, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Da waren nicht immer diese ganzen Volksmassen hinter ihm her, aber ja, es kamen doch einige, ne? Wahrscheinlich auch vom Westufer mit dem Boot rüber und hat sich rumgesprochen und dann hat er doch wieder diese Volksmasse, er kommt nicht aus, ne? Und ja, das ist interessant, ne? Einöde, ich sage mal unbebautes Land, vielleicht wüstenähnlich, wie sehr das jetzt Wüste ist, da kann man wahrscheinlich diskutieren. Aber zum Beispiel Wüste heißt ja auch immer so fernab vom Leben. Wüste und Brot, das schließt sich ja irgendwie auch gegenseitig aus. Also das Wüste und Nahrungsaufnahme, Wüste und Versorgung, das ist ein Paradoxum, das passt nicht zusammen. Und ja, Jesus, genau, wie du sagst, spricht die Jünger darauf an, die fühlen sich verantwortlich und die sehen natürlich das Problem. Also das Problem sehen sie groß und deutlich, aber sie spielen Jesus ja auf eine Weise wieder den Ball zurück, weil sie total überfordert sind mit der Größe des Problems.
Ja, besonders, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Also sehr unpersönlich ausgedrückt, das kennen wir ja auch. Also jemand muss sich darum kümmern. Ja, man sollte, man müsste mal. Das sind alles so Begriffe, wo man sich ein bisschen ausklammert, wo man selber sagt, naja, mich betrifft das vielleicht jetzt nicht. Ich bin selber gar nicht in der Lage dazu. Und dann stellt er die Frage, nicht nur, was das Ziel ist und was man machen müsste und was jemand tun sollte, sondern er bringt sie wieder konkret in die Ausgangssituation und stellt ihnen die Frage, wie viel Brote habt ihr? Also die Frage könnte auch bei uns ganz ähnlich lauten, wenn wir in einer Situation sind, wo wir merken, wir sind vielleicht mit unserem Latein am Ende, wenn wir auf die Herausforderung schauen, wenn uns die Lösungsansätze und die Alternativen nicht zufriedenstellen, wenn wir ganz genau merken, nee, das, was Gottes Wille ist, spricht nochmal eine ganz andere Sprache, wir können dem nicht gerecht werden, dass wir dann vielleicht unseren Fokus erstmal darauf setzen, was wir haben, was ist die Ausgangssituation, was hat uns Gott schon zur Verfügung gestellt. Und unsere Verantwortung liegt ja nicht darin, dass wir aus uns heraus unmögliche Dinge möglich machen, sondern dass wir ihm die Dinge, die er uns gegeben hat, wieder anvertrauen und etwas von ihm erwarten.
Ja, und Gott hat uns mit so vielen beschenkt, ne? Mit Zeit, mit Freunden, mit Ressourcen, mit Gaben, viele kleine Wunder auf unserem gesamten Lebensweg. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir das immer auch in den Blick nehmen, dankbar in den Blick nehmen, damit arbeiten, das vervielfältigen, das, was Gott uns anvertraut hat, zu Gottes Ehre, Gott damit groß machen. Ja, und das, oft sehen wir so eine große Welle oder so eine große Herausforderung und dann sehen wir gar nicht mehr, was vorher passiert ist. Sehen wir gar nicht, was uns Gott anvertraut hat. Sehen wir Gottes Treue nicht mehr, ne? Und da setzt Jesus auch immer wieder an. Das war auch bei der Speisung der 5000. Fragt er, na, wie viele Brote, wie viele Fische habt ihr noch? Was habt ihr zu essen? Da waren es ja 5 Brote und 2 Fische. Das war nach einem Tag, am Ende eines Tages. Und man sieht hier, das ist auch ganz spannend, dass diese Volksmenge viel besser vorbereitet war. Und zwar nach ganzen 3 Tagen sind noch 7 Brote da. Also das heißt, es ist nicht alles aufgegessen, nicht alles verzehrt. Nach vollen 3 Tagen sind noch 7 Brote da. Daraus kann man schließen, dass sie sich besser vorbereitet hatten diesmal, dass sie schon Lunchpakete, Brotzeiten und noch einiges mehr mitgenommen hatten. Und sie dachten nicht, dass es so lange wird. Sie dachten, vielleicht sie bleiben einen Tag, vielleicht anderthalb, aber nicht 3 Tage. Irgendwann sind auch die Vorräte, die sie so mit da in die Gegend der Dekapolis, in diese Einöde gebracht hat, na, wo man ja auch wirklich Verpflegung braucht, sind die auch mal aufgebraucht. Und natürlich, bei all dem, was wir auch von Gott geschenkt und anvertraut bekommen haben, sind wir immer wieder auf Gott angewiesen. Wir sind abhängig von ihm und brauchen immer wieder seinen Segen, immer wieder seine Gnade und die Gaben, die er uns tagtäglich gibt. Und aber er gibt sie uns gerne, aber wichtig ist, dass wir darauf auch vertrauen.
Ja, darauf vertrauen und diese Erwartungshaltung, die wir schon mal angesprochen haben, das wünschte ich mir auch. Ich meine, es geht hier um eine hungrige Masse. Mit dem Hunger könnten wir vielleicht auch in eine andere, ganz andere Richtung denken, nämlich in dem Hunger, dass Gott etwas tut, dass Gott selber auch etwas Großes aufrichtet. Und vielleicht sehen wir nur die kleinen Ressourcen, wir sehen die kleinen Dinge, die uns zur Verfügung stehen, aber dass Gott etwas Großes und Wunderbares daraus machen kann. Das ist ja eigentlich auch der Inhalt dieser Begegnung. Und ich glaube, dass wir schlecht beraten sind, auch als Gemeinden und als Gemeinschaften, die mit Jesus unterwegs sind, zu wenig zu erwarten, zu sagen, ja, so dieser kleine Kreis, den wir haben, das ist ja auch schon mal schön, das ist gut. Also nicht mit Undankbarkeit verwechseln, sondern neben der Dankbarkeit auch zu erwarten, dass Gott aus den kleinsten Dingen, die wir ihm weiterhin zur Verfügung stellen, etwas Großes machen kann und das auch erleben zu wollen.
Ja, genau. Diese Erwartung, diese Sehnsucht zu haben und dann auch bereit sein, Opfer dafür zu geben, bereit sein, auch einen steinigen, einen beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen. Hier haben wir gelesen, dass einige von weit her kamen. Also die haben sich das richtig was kosten lassen. Mich würde nicht wundern, wenn manche vielleicht 1-2 Tage unterwegs waren. Und ich denke, vielleicht waren auch einige, wollen wir es mal geistlich interpretieren, relativ weit weg von Gott, weit weg von Jesus. Und da hatten aber diese tiefe Sehnsucht, diesen innerlichen Wunsch, Jesus nahe zu kommen. Irgendwie in ihren Herzen wurde was berührt, sie hatten irgendwas gehört. Da kam so eine Anziehungskraft, ja. Der Heilige Geist zieht, ja, und zieht sie zu Jesus. Und das wünschte ich mir auch noch mehr für unsere Zeit, für unsere Gemeinde, dass wir uns noch mehr vom Heiligen Geist gezogen fühlen, noch mehr zu Jesus, noch mehr in Erwartung, dass er uns beschenkt, dass er Großes vorhat. Oh, er hat so viel Großes gewirkt. Warum nicht auch in unserer heutigen Zeit? Wir sind in der Endzeit. Gott wird immer wieder Großes wirken. Aber ich denke, manchmal versuchen wir ihn zu limitieren, indem wir sagen, ah, das kann nicht passieren, das ist. Und manchmal fängt das Große an, indem wir uns ziehen lassen, indem wir von unserer manchmal Gottesferne, manchmal, wo wir im Alltag so weit weg sind, in Gedanken, in unserem Handeln von Gott, ihm immer näher versuchen aufzusuchen, immer näher ihm versuchen zu sein. Und ich glaube, wir werden vor allem beschenkt auch durch Gottes Gegenwart, seine Liebe und die Geborgenheit, die wir dadurch erleben. Und dann können wir auch viel mehr weitergeben an unseren Nächsten. Ich glaube, da sind wir auch dazu herausgerufen.
Ja, und Jesus nimmt ja auch das, was ihm entgegengebracht wird, und das ist jetzt im Verhältnis zu der großen Herausforderung nicht besonders viel. Das könnte menschlich gesehen sehr ernüchternd sein. Und er nimmt nicht einen Teil davon, sondern er nimmt alles, was noch da ist. So wie bei dem Schärflein der alten Witwe. Das war eine arme Person und die hat alles gegeben, was sie hatte. Und das war vielleicht von der Summe an sich, wenn man sie objektiv betrachtet, ziemlich wenig. Er hat zu übersehen etwas. Aber Gott übersieht es nicht, sondern er sagt ja durch Jesus, dass es mehr ist als alles andere, was eingeworfen worden ist. Eben weil es von Herzen kommt und weil es alles ist, was sie hat. Jesus erwartet, wenn wir von wenig reden, was wir ihm bieten können, dürfen wir auch nicht dem Irrtum unterliegen, dass es darum geht, dass wir ihm irgendwelche Reste geben. Ich kenne das auch, es geht zum Beispiel um den Zehnten. Ja? Das sind so Sachen, in Deutschland wird da wenig drüber gesprochen, über den Umgang mit den physischen Gaben, die uns Gott gibt. Ich denke, das ist ein großer Fehler, weil man sich da vielleicht auch einem großen Segen entziehen kann, wenn man es nicht gelernt hat, dass der Zehnte, den man gibt, einem niemals selbst gehört. Also man vergreift sich da eigentlich an etwas, von dem Gott gesagt hat, ich gebe dir alles und von allem kannst du 90% behalten, aber 10% gehören dir nicht. Ja, die gibst du dann weiter. Und wie würde es unseren Gemeinden gehen, ja, wenn die Gemeindeglieder, ob reich oder arm, sich daran halten würden zu sagen, 90% von dem, was ich habe, reichen mir und 10% gebe ich einfach in das Reich Gottes wieder zurück, dass damit was gemacht werden kann. Und ich glaube nicht, dass Gott davon abhängig ist, genauso wie von den zwei Schärflein der armen Witwe nicht abhängig ist, sondern dass er uns damit prüft und dass wir uns selber damit öffnen. Es sind so viele Verheißungen darüber, wer bereitwillig gibt, wer ein fröhlicher Geber ist, wer das nicht zurückhält, wer sich nicht daran vergreift, was Gottes Eigentum ist, der wird so reich beschenkt werden und der steht unter dem Segen. Und ich sehe das hier ähnlich. Ja,
ja, ich würde sogar noch darüber hinausgehen mit dem Zehnten, weil ich denke, dass manchmal man so vielleicht versucht, das einfach 10% so ganz genau durchzurechnen, das abzugeben, sagen 90% meins, 10%, das setze ich fürs Reich Gottes ein. Wir sollen ja gute Verwalter sein. Und du hast schon die Geschichte von der Witwe und den zwei Schäflein erzählt. Die hat ja alles gegeben. Und ich finde Jesu Antwort da so spannend drauf, wo er sagt, ja, all die, und da redet er ja eben von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, die hoch angesehen sind in der Gesellschaft, die haben aus ihrem Überfluss gegeben. Die haben auch alle den Zehnten gegeben, aber aus ihrem Überfluss. Und dann sagt er dann aber, diese Frau hat alles gegeben. Ich würde es mal jetzt vielleicht mal ein bisschen runterbrechen. Diese Frau hat ein großes Opfer gegeben. Das hat ihr was ausgemacht. Wenn du nicht aus dem Überfluss gibst, dann muss ich auf nichts verzichten. Ich kann einfach genauso weiterleben. Es kostet mich eigentlich nichts Spürbares. Das ist kein wahres Opfer. Und Opfer für mich, auch so im Hinblick auf die Witwe, bedeutet, ich gebe gerne ein Opfer und trete dafür vielleicht bei manchen anderen Dingen ein bisschen zurück, weil ich wirklich Gott bewusst ein Opfer gegeben habe mit, ja, wir haben jetzt mit dem Geld gesagt, ja, also redet ja oft in Deutschland nicht darüber, aber tatsächlich mit dem Geld, vielleicht ein bisschen ein geringerer Lebensstandard, den gestehe ich mir jetzt zu, weil ich doch ganz bewusst ins Reich Gottes opfere, aber auch mit meiner Zeit. Ich könnte ja immer alles freizeitlich ausleben, wo ich im Mittelpunkt und im Zentrum stehe und wo ich Spaß und Vergnügen habe oder mit meinen Gaben nur für mich zur Ehre oder nur, dass ich groß rauskomme. Nein, zu Gottes Ehre und sein Reich Gottes. Also so, dass es ein Opfer ist, ins Reich Gottes bewusst, da, wo es dann auch Belohnung findet. Hundertfach.
Ja, und ich glaube, dass es einen großen Unterschied ausmacht. Ich, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch vorhin mal, dass es einen Unterschied macht, ob ich jemand bin, der am Monatsanfang gibt oder am Monatsende. Man könnte sagen, das ist das Gleiche, aber was ich darunter verstehe, ist natürlich der Unterschied, das hat jetzt nichts mit Monatsanfang und Ende wirklich zu tun, sondern mit der Einstellung, dass ich sage, ich gebe, wenn ich gucke, was bleibt so am Ende übrig. Und das ist das, was Jesus sagt, sie haben von ihrem Überfluss gegeben. Und ich denke, es darf uns auch mal wehtun und wir dürfen auch mal Gott vertrauen und wir dürfen es auch mal spüren, dass wir etwas weitergeben. Ich habe so den Eindruck, dass wir manchmal für uns in Anspruch nehmen, ja, aber mir würde das wehtun, wenn ich was weggebe. Und wo ich dann denke, ja, aber vielleicht ist das genau das, ja, dass Gott es auch von uns erwarten darf, dass wir einen Schritt mal weitergehen. Hier an der Stelle sehen wir, dass er sie fragt, was habt ihr? Sie sagen, 7 Brote. Und er nimmt sie. Und dann macht er etwas daraus. Und niemand kommt zu kurz. Auch die nicht, die diese 7 Brote halt weitergegeben haben, die sie der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt haben. Wir haben auch in unserer Gesellschaft zurzeit schwierige Verhältnisse. Wir haben auf der einen Seite Corona, wir haben aber auch andere Themen. Wir haben Themen zum Beispiel über Umweltschutz, wir haben Themen auch mit der Zuwanderung. Es sind große Herausforderungen in unserer Gesellschaft und nicht selten ist zu beobachten, dass sie uns auch an den Rand bringen, dass sie uns auch teilweise spalten, dass wir immer mehr zu Extremen neigen. Hier sehen wir, dass Jesus jemand ist, der diesem Gedanken auch Einhalt gebietet. Ich komme zu kurz oder niemand kümmert sich um mich. Hier sehen wir ganz klar, dass Gott uns nicht vergisst, dass er uns vor Augen hat, dass er aber auch etwas von uns erwartet, nämlich, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern dass wir Verantwortung übernehmen für die gesamte Gemeinschaft, dass wir uns auch einfügen und nicht sagen, ich komme zu kurz, wenn die anderen etwas abbekommen.
Ja, wenn wir auch was abgeben, was einen spürbaren Unterschied hinterlässt, ja, weil wir dann irgendwo kürzer treten müssen, das bringt ja dann auch wieder zum Ausdruck, wie wichtig das uns ist, für das wir was abgegeben haben, fürs Reich Gottes, dass es uns was kosten kann und darf und vielleicht sogar soll, ja. Und ja, es ist nicht nur so, dass, ja, nicht nur zu kurz, ne? Hier sehen wir in dieser Story auf überwältigende Weise, dass wir sogar noch mit Überfluss gesegnet werden. Also die Leute, die das Wenige gegeben hätten, also wenn jetzt mal diese 7 Brote gegessen worden wären, da wären nicht mal die Jünger für sich satt geworden. Also es waren ja 12, ja, dann noch Jesus. Und ich wette, die haben das eher noch so zusammengesucht, ne, was eben da war. Also schon die Jünger für sich wären nicht satt geworden. Und wir sehen jetzt gleich, dass es eine solche Vermehrung gibt, dass eben noch ganz viel übrig bleibt. Und ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, wenn wir das Wenige, was wir haben, Gott anvertrauen, und manchmal ist es auch ein bisschen mehr, dann kann Gott umso viel mehr machen. Und es gibt ja Personen, da ist es weithin sehr bekannt, die hatten eigentlich sehr wenig, wie zum Beispiel Mutter Teresa, ja. Aber sie hat ihre Zeit, ihre Hingabe, ihre Liebe einfach weitergegeben und 10.000-fach vermehrt praktisch. Immer mehr Schwestern haben sie unterstützt aus einer Frau, die den Ruf Gottes gehört hat und die nachgegangen sind. Und die hatte nicht große Ressourcen vorher oder Möglichkeiten.
Es ist ja auch ausdrücklich, geht es um das Reich Gottes. Ja, es geht jetzt nicht um eine der etlichen guten Vorhaben, sondern hier geht es ganz speziell darum, Gott zu dienen und an seinem Werk mitzuarbeiten. Ich glaube, das erste Gebot, das uns Jesus auch wirklich mit auf den Weg gegeben hat, Gott zu lieben von ganzem Herzen und unser Nächsten wie uns selbst, das sollte uns dabei auch anleiten. Und das bewahrt uns auch davor, dass wir nämlich diesem Denken der Welt, der Gier und der Furcht gleichgesinnt werden, dass wir uns da mitreißen lassen. Und eigentlich dieses große Privileg, was Gott uns gegeben hat, dass wir einen Geist haben, der uns da rausnimmt, das ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, wie wir auch letzte Woche besprochen haben, dass der in uns wirksam wird und mächtig ist und unser Leben verändert. Und dazu sind wir berufen, nicht ein Leben zu führen, das dann aus Angst heraus oder aus Gier heraus nur auf das Seine guckt.
Ja, das stimmt. Hier ist es dann auch spannend, Vers 6, Jesus gebietet dann der Volksmenge, dass sie sich auf der Erde lagern sollen. Bei der Speisung der 5000 ist es, dass sie sich ins Gras setzen sollen. Ja, hier haben wir Erde, das ist also karger, das Land. Vielleicht auch eine andere Jahreszeit. Vielleicht ist es hier der Sommer, es ist heiß, alles ist verdorrt. Auch wieder ein klarer Unterschied zu der anderen Erzählung, zu dem anderen Geschehen. Und ja, natürlich, wenn es so heiß ist, wenn es runterbrennt, dann ist es noch schwieriger, 3 Tage zu folgen. Ich meine jetzt rein körperlich. Die Menschen tun es trotzdem. Und jetzt nimmt er die 7 Brote, dankt dafür. Das finde ich schon mal spannend. Also er dankt dafür, also zum Beispiel, dass wir vor dem Essen danken dafür, dass wir dafür beten. Das ist jetzt nicht irgendwie eine christliche Tradition, die sich ein paar Jahrhunderte später irgendwie festgesetzt hat, sage ich mal. Das gab es bei der Speisung der 5000 bei Jesus, bei der Speisung der 4000. Das gab es bei den Emmaus-Jüngern, als er das Brot bricht. Also Jesus lebt es uns vor. All das, was wir nehmen, ist ein Geschenk von Gott. Er dankt dafür. Wir sollten mit dankbaren Herzen das annehmen. Man weiß, aus dem jüdischen Talmud heißt das, dass wir nichts entgegennehmen sollen von der Erde ohne Dank. Weil ja, wir kommen mit nichts auf der Welt. Und alles, was wir bekommen, ist ein Geschenk. Wenn wir es nehmen ohne Dank, dann wäre es eine Veruntreuung.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger jüdischer Brauch auch, mit Dankbarkeit die Gaben Gottes zu empfangen. Meine Kinder sind bzw. gehen in einen jüdischen Kindergarten und da erleben die natürlich auch viel aus dieser Tradition. Ein Großteil der Erzieherinnen sind natürlich auch Christen und so wachsen sie auch mit den unterschiedlichen Eindrücken auf. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir auch auf jeden Fall gemeinsam haben und haben sollten, diese Dankbarkeit gegenüber den Gaben Gottes. Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech Haolam. Also das ist immer das, was am Anfang gesagt wird, dieses Gebet, Gott gegenüber ja, mit Dankbarkeit und mit Demut aufzutreten und die Dinge wertzuschätzen. Das dürfen wir auch nicht verlieren. Ja. Wir haben ja jetzt bald Erntedank am kommenden Sonntag und wir sind nicht mehr ganz so, so nah dran an der Landwirtschaft. Wir sind nicht mehr so verbunden mit den Dingen, wie sie eigentlich funktionieren. Wir gucken dann eher, was es alles im Supermarkt gibt, was im Angebot ist. Aber all das hat seine Entstehungsgeschichte und all das ist nicht selbstverständlich.
Ja. Ja, es ist beeindruckend. Manchmal, also mir geht das oft so, bevor ich fürs Essen danke, schaue ich mir meinen Teller an und schaue mir, welche Pflanzen mussten dafür wachsen, damit ich das, was ich jetzt auf dem Teller habe, essen kann.
Ja, welche Tiere mussten dafür sterben?
Welche Tiere auch, ja. Genau. Ja. Ich esse ja auch Fleisch, ne? Und das ist recht viel. Also wir, selbst wenn man einfach mal so eine Tiefkühlpizza einfach mal aus dem Ofen holt, wenn man sich mal schaut, was sind die einzelnen Bestandteile, welchen Getreidesorten, welche Gemüse, welche Fleischsorten, was kommt hier alles zusammen, Salz und dergleichen, ja, Gewürze, da sehen wir, wie reich wir beschenkt sind, und manchmal nehmen wir es leider nicht wahr.
Ja, wir essen übrigens relativ wenig Fleisch. Also früher habe ich sehr viel Fleisch gegessen, aber ich habe mir das auch mal vor Augen geführt, ne, unter welchen Bedingungen wir die Tiere zurzeit halten. Und mir schmeckt Fleisch. Ja, ich bin so auch aufgewachsen, bin so groß geworden, aber ich habe dann irgendwann schon mal große Bedenken bekommen. Ich hatte dann auch mal überlegt, ob es nicht besser ist, Vegetarier zu werden, ja, solange das unter diesen Umständen ist. Wir haben Mittelweg gefunden, irgendwie weniger Fleisch zu essen, aber dafür zu wissen, wo es herkommt. Das ist dann natürlich dementsprechend teuer, und dann wird man automatisch zu jemandem, der weniger Fleisch konsumiert. Ja, ganz abschalten konnte ich es noch nicht. Aber das sind so Sachen mit der Wertschätzung und sich auch mal zu überlegen, wo kommt es her und wer ist am Ende? Wer ist denn derjenige, der das alles verantwortet und alles uns gibt? Ja,
ja, am Ende sind wir immer wieder bei Gott.
Ja. Und hier auch in dieser Geschichte, Jesus sorgt dafür, dass sie alle etwas bekommen. Es wird ausgeteilt, die Worte erinnern ja auch ganz stark an das Abendmahl, ja, wo er auch dankt, es bricht und es ihnen gibt. Und die Jünger teilen es dann aus.
Ja, da wollte ich noch was sagen, das ist interessant, er bricht es. Da steht im Griechischen im Auris, das heißt, er bricht das einmal, das Brot, und dann teilt er es aus, legt es den Jüngern und der Volksmenge damit vor, und das ist ein immer wieder Geben. Also weil das im Imperfekt steht, das ist in einer anderen Zeit, in einer anderen Verlaufsform, und das ist sich eines Wiederholendes. Also man muss sich so vorstellen, er gibt Brot, Brotfladen, und hat immer wieder mehr Brotfladen in der Hand und gibt das weiter an die Jünger, das wird verteilt und alle werden am Ende satt.
Genau, ja, also Vers 7, da kommt noch was dazu zu den Broten, und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Also das Brot hätte sicherlich auch schon satt gemacht, die größte Not gemildert, aber hier kommen auch noch Fische dazu. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir gerade so über die Runden kommen, sondern Gott hat uns auch diese Vielfalt, du hast vorhin diese Pizza genannt, manche haben die dann wirklich bildlich vor Augen, ja, was da alles so drauf ist. Und wenn wir mal in den Garten schauen, was da alles wächst, wie unterschiedlich diese Pflanzen sind. Gott hat den Reichtum der Natur geschaffen und auch der Garten Eden, das Paradies war so geschaffen, da hat er nicht gesagt, so, das ist der Baum, da wachsen Früchte, da könnt ihr davon leben, sondern er hat so unterschiedliche Bäume geschaffen, so unterschiedliche Kräuter und so weiter, damit wir diese Vielfalt genießen können, diese Vielfalt aus Gottes Hand.
Ja, Mann, ja, das ist seine Fürsorge, das ist seine Liebe und zeigt auch seine Größe. Und ja, das ist auch interessant, also es sind Fische genauso wie Brot, ne? Grundnahrungsmittel, aber wie du sagst, es hätten schon die Brote gereicht. Und ich bin begeistert, weil ich einfach sehe, es ist nicht so ein bisschen, um irgendwie nach Hause zu kommen, oder es ist nicht so, um irgendwie gerade so über die Runden zu kommen, damit man sagt, der größte Hunger ist jetzt gestillt, jetzt können wir Jesus wieder zuhören, oder jetzt schaffen wir vielleicht gerade so die Wegstrecke nach Hause, dann ergibt die wieder im Überfluss. Ja, Gott ist kein Gott, der knappst, der irgendwie zurückhält, der irgendwie geizig ist und sagt, oh, ach, jetzt hast du mich so gebeten, jetzt gebe ich ein bisschen, ja. Er gibt im Überfluss, ja. Seine Größe, seine Herrlichkeit wird total offenbar. Und auch seine Macht, ja. Sie hat keine Grenzen.
Ja, und sie werden satt. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000, und er ließ sie gehen. Also er lässt sie da gehen, wo sie wirklich satt sind, wo sie etwas aufnehmen konnten, und zwar in zweierlei Hinsicht. 3 Tage lang hat er sie unterrichtet, hat er sie gelehrt, hat ihnen die Augen geöffnet für die geistliche Gegenwart. Dann aber auch hat er sich um sie gekümmert in der Weise, wie sie es gerade gebraucht haben, auch körperlich, leiblich. Und beides kommt zusammen, und beides dürfen wir Gott anvertrauen und ihm auch zusprechen. Er steht über unserem Leben als der uns versorgt und der es gut macht, der zuverlässig ist und wo wir den Mangel nicht fürchten brauchen. Wir brauchen nicht die Angst haben, auch vor der Zukunft. Es gibt Zeiten, wo es anstrengend ist. Ich glaube, die Leute hatten nach 3 Tagen auch ganz schön Hunger, ja. Mhm. Und da gab es nichts zu holen. Sie wussten nicht, was aus ihnen werden soll. Aber letztlich ist es Gott, der zuverlässig ist und sich um uns kümmert.
Ja, und was ich interessant finde hier bei Vers 8, da sind andere Körbe beschrieben, als wir die bei der Speisung der 5000 kennen. Hier sind das so große Sisalkörbe, die man oft zum Transport von Fisch gebraucht hat. Es zeigt auch wieder, die Menschenmenge war vorbereitet. Die hatten große Körbe mit Essen gebracht, aber auch die sind irgendwann zu Neige gekommen. Und da denke ich mal, sind wir vorbereitet, Gott mehr zuzuhören, uns zu Jesu Füßen zu setzen? Oder sind wir so mit uns selbst beschäftigt, so mit diesem Lärm dieser Welt? So, ich sag mal, es gibt in unserem Alltag so viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Und manchmal machen wir das aktiv, oft erleben wir das passiv, dass wir gar nicht so schnell schauen können und wir sind gedanklich irgendwo anders und sind abgelenkt und dergleichen. Ich muss das auch sagen bei mir, ich wünsche gerne, diese Ablenkung noch mehr irgendwie in die Ecke zu drängen. Sag ich, lass mich jetzt nicht ablenken, ich fokussiere mich jetzt, lebe den Tag auch wirklich jede Stunde ganz bewusst mit Jesus. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir alle stehen, zu sagen, hey, was kommt es im Leben wirklich an? Dass wir uns von Jesus sättigen lassen, dass wir an seinen Lippen hängen. Das Tag für Tag, wie wir schon gesagt haben, mit Erwartung. Wir bereiten uns darauf vor, wir nehmen größere Körbe. Ja? Im Gegensatz zum Beispiel zu den Körben bei der Speisung der 5000 sollen so kleine Handkörbe gewesen sein, die man vielleicht für zwei Mahlzeiten man so genommen hat, um irgendwie ein bisschen Wegproviant zu haben. Sollen diese großen Sisal-Körbe jetzt solche gewesen sein, wo zum Beispiel der Apostel Paulus über die Stadtmauer runtergelassen hat. Da hat ein ganzer Mensch reingepasst. Ja? Und wir sollten auch sagen, hey, Gott hat so viel für uns parat. Er möchte uns mit so viel beschenken und wir sollten uns ein bisschen darauf vorbereiten. Wir sollten unsere Hände öffnen, loslassen das, was wir festhalten und was wir vielleicht festgekrallt haben und meinen, ja, ohne das können wir nicht oder das müssen wir aber alles noch. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir an Jesu Lippen hängen.
Ja, ich denke, das ist auch schon etwas, was in Vers 6 ja schon irgendwie mit aufgenommen wird oder schon vorbereitet wird. Ich hab gemerkt, ich bin an einem Wort hängen geblieben, dass er ihnen gebot, sich auf die Erde zu lagern. Und ich habe gemerkt, das ist so die Situation genau zwischen, man hat Hunger, man merkt, es fehlt einem etwas, man macht sich vielleicht Sorgen, man überlegt, wie kann ich jetzt aus der Situation herauskommen? Und auf der anderen Seite, was danach kommt, ist die Erfüllung durch Gott, ja, dass er eingreift, dass er etwas tut. Aber dazwischen steht dieses, was der Psalmist auch sagt, finde zur Stille meine Seele, ja, komm zur Ruhe. Und ich glaube, wir müssen das neu lernen, innezuhalten, auch in notvollen, stressigen Situationen, uns nicht mitreißen zu lassen. Diejenigen, die sich vielleicht auch aus Hunger dann sehr frühzeitig auf den Weg gemacht haben und gedacht haben, oh, jetzt muss ich mir aber was besorgen, jetzt muss ich mal gucken, wo ich bleibe. Ja, die hatten nochmal einen ganz schön weiten Weg vor sich, ja, und die waren von Unruhe sicherlich getrieben, auch zu Recht, aber damit haben sie etwas verpasst, etwas Großes, ein Wunder, ja, und die Versorgung, dass Gott ihnen selbst gut tut. Der Schlüssel war, dass sie nicht davonrennen, sondern dass sie bei Jesus bleiben und erstmal zur Ruhe kommen. Und das wünsche ich euch, liebe Zuhörer, das wünsche ich uns, auch für die kommenden Tage. Egal, was es kommen mag, Jesus hat schon die Lösung. Er sieht es schon und er weiß schon, was er tut.
Ja, ich würde dann gerne noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, dass du unsere Nöte kennst. Ich möchte dir danken, dass du so viel größer bist als unsere Nöte. Ich möchte dir danken, dass du ja uns mit deinem Wort versorgen möchtest. Herr, du weißt, Herr, was für eine Sehnsucht wir eigentlich nach dir haben. Oft können wir es gar nicht definieren, oft können wir es gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber eigentlich sehnen wir uns nach Begegnung mit dir. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du Worte ewigen Lebens hast. Ich möchte dir danken, dass du die lebendige Quelle bist. Und ich möchte einfach bitten, Herr, dass wir dich noch viel mehr aufsuchen. Herr, dass wir wirklich dieser innerlichen Sehnsucht, die manchmal recht vergraben ist, die manchmal von so viel Ablenkung bedroht ist, Herr, dass wir uns auf die konzentrieren, dass wir dich suchen, Herr, und Herr, uns abwenden von all dem, Herr, was uns irgendwie in Nichtigkeiten in die Irre schickt, sondern wir wollen wirklich dich suchen, Herr, wir möchten dir danken, Herr, dass wir uns bei dir nicht zu fürchten brauchen, Herr, weil du weißt zu versorgen, geistlich wie auch körperlich, und das nicht nur irgendwie, sondern in einem vollkommen ausreichenden, nein, sogar in einem übervollem Maß. Ich möchte dir danken, Herr, dass du ein Gott bist, der uns gerne beschenkt, der uns voll Liebe ansieht und ja, Herr, der unsere Bedürfnisse nicht nur zu stillen weiß, sondern der sich darüber hinaus auch noch als groß und herrlich erweist. Und ich möchte wirklich bitten, dass wir das immer mehr erfahren, Herr, dass wir immer mehr unsere Augen öffnen, immer mehr auch nach deinen Möglichkeiten und nach deinen Wundern Ausschau halten und möchte danken, dass du ja uns überreich segnen möchtest. Vielen Dank dir für deine Gnade. Amen.
Amen.